Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
Moment, ich habe etwas vergessen.
Oh.
So.
So. Nämlich?
Die Gardine, die...
Das ist anständig. Nein.
Das hatte ich vergessen, ja. Dann ist das noch halliger als sowieso schon. Naja, das muss ja noch nicht sein. Ja, ich muss sagen, mir geht es hervorragend. Ich bin umgeben von leckeren Sachen.
Oh.
Ja, leckerer Wein. Und zum Wein frisches Brot mit Schinken und Ziegenkäse.
Oh, lecker. Mhm. Das klingt ja wunderbar.
Ich habe hier für alles vorgesorgt. Mir kann nichts mehr passieren. Also ich... Und der Silvaner kann ja alles, Frau Eichler, alles.
Der kann alles? Alles. Na gut, da bin ich ja sehr gespannt auf später. Und zumindest nach der Sendung kann ich mir auch ein Brot mit, Ziegenkäse habe ich nicht da. Ich hätte Feta da.
Geht auch.
Schinken habe ich auch nicht da, aber ich hätte, glaube ich, was habe ich denn da? Schmalzfleisch.
Brot habe ich auch nicht, aber naja, ich kann ja auch.
Doch, Brot habe ich zufällig da. Doch. Oh, ich könnte noch mit, das macht keinen Sinn. Wird sich was zusammenbauen müssen, denke ich mal. Wenn Silvana zu allem geht, dann
finde ich auf jeden Fall was. Ja, eigentlich schon, wie er ausgebaut ist.
Okay. Das werden wir rausfinden.
Also der kann eigentlich vom Chardonnay bis zum Riesling alles sein, also mehr oder weniger. Er bleibt natürlich immer er selbst, aber das ist eine tolle Rebsorte. Ja.
Das freut mich. Tja, ich habe auch sonst eigentlich keine Themen, außer dass die Wahlplakate mich schrecklich nerven und ich mich freue, wenn sie wieder abgebaut werden. Hm. Also weiß ich nicht.
Tja.
Von einer SPD, die meint, es wäre eine super Idee, alles in Schwarz-Weiß-Rot-Block-Farben zu gestalten.
Ui, das ist ja...
Mit ernstem Blick in Schwarz-Weiß auf Rot. Es geht echt gar nicht. Ich weiß nicht, wer das so geschichtsvergessen gemacht hat.
SPD.
Zu der CDU, die wieder von Tierbabys über Gartenbilder das Beste aus sich rausholt. Die Grünen, die dachten, es wäre eine gute Idee, alles in Schwarz auf Grün zu machen, sodass auch die Menschen grün sind und aussehen wie Aliens.
Okay.
Die Partei hat natürlich wieder den Vogel abgeschossen an jeder Stelle. Aber gut, sie brauchen sich ja auch nicht so viel Sorgen machen um ihre Aussagen. Aber da kriege ich jedes Mal einen Lachkram, wenn ich irgendwo wieder ein neues Partei-Wahlplakat sehe. Oh ja, kürzlich war sehr schön. Die scheinen Wahlplakate ohne Motiv auch verteilt zu haben an ihre Lokalgruppen.
Okay.
Sodass kürzlich sah ich eins, da haben sie unter einem, ich glaube es war SPD, ich weiß gar nicht mehr, SPD oder CDU-Wahlplakat, haben sie ein Parteiwahlplakat hingehängt und mit Edding einfach neu auf die weiße Fläche geschrieben, wir haben auch einen Sebastian, Ausrufezeichen. Ich denke mir, okay, dafür sollte man nicht wählen. Solche schönen Dinge oder irgendwelche Emojis oder ich weiß es nicht mehr. Manchmal auch etwas komplexere politische Botschaften durchaus. Naja. Wenn sonst die Linke habe ich kaum wahrgenommen.
Mhm.
Und die FDP hasse ich immer noch dafür, dass sie das meiste Geld ausgeben für die besten Marketingfirmen anscheinend. Die einzigen, die sogar richtig Text auf die großen Wahlplakate bringen mit Botschaft und so. Was eigentlich ja gar nicht verkehrt ist, aber dass wenn man tatsächlich was aussagt auch und nicht nur irgendeinen coolen Slogan bringt, aber gut. Nun, sie haben sich ja etwas wegentwickelt von den menschenfreundlichen Menschen.
Leider das. Ich habe heute, das einzige Wahlplakat, was ich heute wahrgenommen habe, war das von Wolfgang Kubicki und das lag irgendwie schon auf der Straße. Also das war auch nicht schön. Also.
Ja. Oh, und hier in der Straße, ich weiß nicht warum, und wir planen schon viel zu lange die Rebellion hier, gibt es auch AfD-Wahlplakate. Hier muss irgendwo einer wohnen, der die aufhängt.
Ah.
Ich werde herausfinden, wer es ist und dann kriegt, oder sie, kriegt Eier und Tomaten ans Fenster.
Tja. Naja,
mal schauen.
Ja, ist ja auch schon in 2 Wochen Wahnsinn.
Ja.
Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich liebe das ja, ne?
Das Wählen gehen?
Ja.
Oder?
Das alles. Also alles eigentlich. Ich normalerweise liebe ich auch das Wählen gehen an sich, so dieses Dahingehen und Wählen und danach frühstücken oder davor, je nachdem. Das ist alles so ein Ritual. Das kenne ich seit den 70ern, weil meine Oma mich immer mit zur Wahl genommen hat. Das ist so toll, man macht sich extra hübsch und so Sachen, wenn man zur Wahl geht. Ja, doch, doch.
Schön, schön.
Das ist so ritualisiert bei mir, dass ich nie, aber wirklich niemals auf die Idee kommen würde, nicht zu wählen.
Ja.
Also da wurde immer der kleine Thorsten an die Hand genommen und mit zur Wahl genommen.
Oh.
Das gehörte so.
Sehr gut. Sehr gut, so gehört das auch wirklich. Das ist sehr gut.
Ja.
Ja, ich habe in diesem Jahr schon gewählt. Hm. Schon eine ganze Weile sogar.
Mhm. Nee, ja. Ich konnte gar nicht. Ich habe meine Wahlunterlagen erst heute Morgen im Briefkasten gehabt. Vielleicht sind die auch gestern gekommen, keine Ahnung. Insofern kann ich jetzt erst nächste Woche das in den Briefkasten schmeißen.
Hm. Ja, okay. Es ging erstaunlich schnell. Also ich hatte die Wahlbenachrichtigung gekriegt und dachte mir, so, jetzt gucke ich mal. die kleine Stadt hier, wie die das hinkriegt, von wegen online Briefwahl beantragen und so. Es waren tatsächlich 2 Klicks und am nächsten Tag waren die Unterlagen da. Ich war cool. Völlig fasziniert. Es hat hervorragend geklappt und dann habe ich natürlich auch sofort gewählt, weil, darf man ja nicht vergessen.
Nee, genau. Genau. Diesmal ist es, glaube ich, mit der Briefwahl auch relativ einfach, weil die werden einfach zu den anderen hinzugetüdelt.
Mhm.
Also die werden auch in die Wahlurne geschmissen.
Mhm.
Da, wo die anderen auch alle dran ihre Wahldingsies reinwerfen.
Mhm.
Jo. Es sei denn, die sind erst an dem Tag an. Nee, das kann ja nicht sein. Sonntag wird ja nichts mehr ausgetragen. Nee, das ist spätestens sonntags kommen die ja dann.
Mhm.
Das heißt, die müssen dann ja auch schon alle da sein.
Ja.
Ja. Zumindest ist das hier oben so. Also die werden dann ganz normal, werden die dazu getüdelt. Ja, und dann kommt ja um 6 Uhr immer der große Moment, um 18 Uhr. Das ist ja immer ganz großartig. Wenn die Parteien mir wieder erzählen, dass sie ja eigentlich die wahren Gewinner sind und dass man die Wechselwähler nicht aus den Augen verlieren darf und dass der Wettereinfluss ja auch noch ganz wichtig wäre. Und ach, toll, toll, toll. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, hervorragend. Ach Gott.
Das wird großes Kino. Ach, ich liebe das alles. Demokratie ist toll. Wirklich.
Oft ja. Das ist wahr.
Wunderbar. Ja, das wird auf jeden Fall aufregend. Man ist schon gespannt.
Ja, das wird es. Das wird es. Das bin ich auch. Da kann viel schief gehen.
Ja, im Grunde genommen kann ja eigentlich schon nichts mehr richtig klappen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also es wird ja keine großartige Veränderung geben. Das ist ja das, was ich befürchte.
Ja.
Also das ist ja immer so. Die Grünen sind immer dann besonders stark, wenn gerade keine Wahl ist. Ja, es ist so. Desto näher die Wahl kommt, desto schwächer werden die jetzt schon wieder. Die waren mal bei 20% und jetzt gerade noch bei 15, glaube ich, oder irgendwie da 17 oder... Also das ist weit weg von irgendeiner Kanzlerschaft. Und wenn CDU und oder SPD den Kanzler stellen, ja, da wird es genau so weitergehen wie jetzt. Und genau das wollen die Leute auch.
Mhm.
Bevor der Deutsche oder die deutsche Veränderung wählt, wählt sie lieber die Sicherheit. Das ist einfach so. Das mögen die Deutschen nicht. Die Deutschen mögen keine Veränderung. Das hassen die wie die Pest. Die wollen, dass alles so weitergeht, wie es ist. Und wenn das bedeutet, dass wir in den Abgrund gehen, dann gehen wir in den Abgrund. Hauptsache, es ändert sich nichts. Also lieber mit SPD und CDU ab in die Grütze, als mit irgendwelchen Parteien, die irgendwas Komisches wollen, was wir dann, nee, pass auf, die nehmen uns nur das Auto weg da. Guck mal hier.
Ja, die nehmen uns das Auto weg.
Ja, guck dir die Bild-Zeitung an, so argumentieren die. Und das glauben die Leute.
Ja, ich habe es beim Bäcker gesehen, fürchterlich.
Also die Springerpresse ist schon wieder ganz vorne dabei. Die lancieren schon wieder ganz geschickt, was die wollen. Und denen ist doch egal, ob CDU oder SPD, Hauptsache nicht grün.
Ich kapiere es nicht. Wie kann man in diesem Jahr?
Oder sonst was außer grün, also links.
Ehrlich? Ja, wie kann man in diesem Jahr ne, Titel... Ich kann es gar nicht aussprechen. eine Schlagzeile bringen und irgendwie Autos gegen Klima ausspielen.
Ja.
Das ist überhaupt, das macht nicht mal ansatzweise irgendeine Art von Sinn.
Doch.
Oder gleich wie die AfD. So, Klima machen wir nicht.
Ja.
Weg damit, alles wieder Rückbau.
Für die Bild-Zeitung macht das insofern Sinn, weil die deren Klientel bedienen. Und die wollen natürlich, ja, für die ist es halt interessant, Auflage zu generieren in allererster Linie mal. Und die Leute, die noch lesen, das sind ja auch nicht mehr so viel wie früher, die wollen sie ja gerne behalten. Also müssen sie irgendwas machen, was denen ein bisschen nach dem Mund redet sozusagen. Und man kann ja der Bild-Zeitung viel vorwerfen, aber dass sie links ist, das kann man ja nur wirklich nicht vorwerfen. Und also die wollen halt natürlich den Laschets und Merze, wie sie da alle heißen, ja, mehr oder weniger nach dem Mund reden. Und die Autolobby ist groß in Deutschland, die ist richtig groß.
Ja, also, ja, die ist riesig.
Die ist richtig riesig.
Nur, was machst du mit dem Klientel, wenn wir alle verrecken?
Ist doch egal.
Ja klar, jetzt gerade ist das egal.
Ist doch wurscht. Ist bis jetzt gut gegangen, geht auch morgen und übermorgen noch gut. So denken die Leute. Ja. Die lassen sich schon was einfallen. Wenn das denn soweit ist, dann kriegen wir schon, dann passiert, das kriegen die schon hin.
Hm. Ja. Muss ich so schmunzeln auch wieder bei den Wahlplakaten hier, dass die AfD gleichzeitig titelt, Migranten raus und Klimapolitik brauchen wir nicht.
Ach, die AfD.
Wir haben hier noch, die AfD, genau. Wir haben hier auch noch Freie Wähler, die sind auch relativ weit rechts. Aber immerhin haben die verstanden, dass das nicht klappt und die sagen, Klimapolitik machen, um Migrationsursachen zu verhindern. Hm. So, das ist doch schon mal eine Idee. Das geht zumindest in sich auf. Also.
Ja, in sich schon. Ja.
Und prinzipiell ist ja auch gut, die Flucht von Menschen nicht gar nicht erst stattfinden.
Ja, klar,
also
natürlich.
Gar nicht erst notwendig klar. zu machen. Unabhängig davon, aus welchen Gründen man das möchte.
Aber. Ja, klar. Nur du kannst halt nicht so viel davon beeinflussen. Das ist das, was die Leute eben vergessen. Die Macht von Deutschland diesbezüglich ist halt nicht so groß. Also klar, wir können hier so ein bisschen machen, aber ja, wenn jetzt irgendeine Partei sagt, wir müssen verhindern, dass die Leute flüchten, dann kann ich darüber immer nur lauthals lachen, weil ich dann, ja, wie wollt ihr das machen? Was wollt ihr jetzt da runterfahren und das Land, in dem die wohnen, rocken? Oder also da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Am Ende des Tages.
Wir können zumindest nicht dazu beitragen, dass es schlimmer wird. Das wäre
und wie sollen wir das machen?
Indem wir zum Beispiel es nicht noch schlimmer machen mit der Klimapolitik
im
Ganzen,
okay.
An allen Stellen.
Das ja.
Damit, indem wir nicht Waffen exportieren dorthin, wo sie benutzt werden.
Ja.
All diese Themen, wo wir durchaus ja daran partizipieren und von profitieren.
Ja,
aber
natürlich.
Das könnte man ja mal runterfahren. Nur so.
Klar,
jemand anders wird da einsteigen und es machen, aber irgendwer muss doch mal anfangen aufzuhören.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Das Problem ist halt, da steckt halt wahnsinnig viel Geld dahinter wieder, ne?
Geld, genau.
Das ist, schwierig. Also.
Ja. Unser Land, ich meine, wir haben viele tolle Sachen in Deutschland. Ich bin sehr froh, in diesem Land groß geworden zu sein. Aber ganz viel Wohlstand kommt sowohl von Autos als auch von Rüstungsindustrie.
Na klar. Na klar.
Da haben du und ich auch eine Menge von,
klar.
Geschichtlich jetzt gesehen, also keine Frage.
Ja, ist so. Ja, wobei diese Tretminen sind ja nicht dafür da, dass du da drauf trittst. Ne, die hängst du dir schön cool über den Kamin oder so. Ne?
Mhm.
Dafür sind die ja da.
Ja.
Außerdem.
Nein, Jäger. Jäger.
Ja.
Die sind alle für Jäger.
Genau. Außerdem stellen wir ja nicht nur die Minen her, sondern auch die Prothesen. Mhm. Wir sind ja Systemanbieter.
Ja.
So sind wir ja. Ne? Mhm. Also. Da kennen wir ja nichts. Also.
Das ist auch ziemlich cool. Also, Prothesen haben ganz schöne Entwicklung hinter sich.
Ja, schon, aber.
Für die, die es sich leisten können, jedenfalls.
Schon, aber, also.
Die werden nicht in der Stückzahl verkauft.
Nee, also,
dreht mich.
Tja.
Gut, kommen wir doch von der Politik mal wieder zurück zu den schönen Themen des
Lebens. Zur Kultur, ne?
So ist es.
Ach, jetzt. Also. Jetzt läuft dieses Zeug hier wieder aus den Augen raus. Irgendeine Polle muss unterwegs sein.
Ja, ich habe es heute die Woche gehabt.
Ah, okay. Das beruhigt mich.
Irgendwas blüht da.
Außerdem muss ich jetzt mal. Das wird langsam dunkel hier. Ich glaube, ich muss mal den restlichen Gardinen zumachen. Moment.
Mm-mm. ist auch eine schöne Logik. Es wird langsam dunkel hier. Ich muss mal noch die anderen Gardinen zumachen. Wunderbar. Wunderbar.
So. Ich habe den Wein übrigens im Whiskyglas drin.
Im Whiskyglas?
Ja, okay. Ja, in dem im größeren, also im so mit Stängel halt. Weil in dem großen, ich habe noch so ein riesengroßes Glas, das ist für Rotwein ganz okay, aber für Weißwein, nee.
Ja. Nee, ich habe tatsächlich einmal jetzt mein Glas aufgetan.
Ah, schön.
Das sehen wir mal.
Cool. Ja, dann?
Los geht's in die Sendung.
Ja.
Richtig, da gibt es ja noch so eine Einleitung. Geht ja gar nicht von alleine, komisch. Komisch. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir heute drei Alben für euch dabei. Wir hören Emmanuel Dauvin mit OVNI Baroque. Wir hören Songs of Loss and Separation von Times of Grace und Thirstier von Taurus. Für alle, die uns nicht über OKW hören, gibt es anschließend noch eine Verkostung eines Weines. Wir sind ja mittlerweile auf den Wein umgestiegen. Mm. Und wir haben heute einen Silvaner vom Weingut am Stein dabei. Mm. Und alle unsere Folgen, inklusive der Pre-Shows und der Verkostung, findet ihr im Internet unter feuilletöne.de. Damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir fangen an mit Emmanuel Dauvin und OVNI Baroque. Emmanuel Dauvin studierte Barock-Violine. Ich wusste gar nicht, dass man das studieren kann, wenn ich ehrlich bin. Und zwar studierte sie das am Königlichen Konservatorium in Brüssel und an der Schola Cantorum in Basel. Sie spielt überraschenderweise hauptsächlich Musik des Barock und natürlich Musik von davor, also Renaissance und so weiter. Das Ganze natürlich historisch informiert und spielte natürlich dann auch entsprechend mit vielen verschiedenen auf altes Repertoire spezialisierte Orchester zusammen. Nun, dieses Album heißt OVNI Baroque und OVNI ist wohl das französische Wort für UFO, aber in diesem Fall steht es für etwas anderes und zwar steht es für Organ Violin Novel Interpretation. Emmanuel Dauvin spielt auf diesem Album Violine und Orgel gleichzeitig. Sie ist also auf diesem Album, wenn man so will, mit Händen und Füßen schwer beschäftigt. Und das ist nun wirklich nicht so alltäglich, sondern eigentlich relativ unbekannt und neu, zumindest in den Zeiten, wo wir uns jetzt befinden oder in denen wir uns jetzt befinden. Früher war das anders, dazu später mehr. Frau Eichler.
Wahnsinn. Das ist... Auf die Idee zu kommen, gleichzeitig Violine und Orgel zu spielen, ist ja schon ambitioniert, krass, wie ich, ne, finde. Ja, also um mal maßlos zu untertreiben, ist das ambitioniert. Aber das dann auch noch so zu tun und dann auch noch so aufzunehmen, ich war von oben bis, also vom ersten, wirklich vom ersten Ton an, ich sage das oft und manchmal übertreibe ich, vom ersten Ton an komplett verzaubert.
Hör mir auf, in diesem Jahr, also was an fantastischen Alben raus, ich werde schon wieder verrückt. Also,
ja, ich auch.
Ich weiß schon wieder gar nicht, welches Album ich zuerst oder zuletzt rausschmeiße aus den ganzen Listen. Das ist alles ganz furchtbar. Ich habe die doch alle lieb.
Fürchterlich gut. Fürchterlich gut. Ja, also wie wunderschön und wie echt wirklich ergreifend dieser Klang oft ist. Ich meine, die Stücke sind natürlich auch klasse. Mhm. Wirklich zum Niederknien. Wie es einen von Anfang an packt, nicht mehr loslässt und süchtig macht. Man hört, die Aufnahme ist auch toll, man hört den Raum, man hört jedes Klackern, Kratzen und bei Orgeln finde ich das nochmal ganz besonders toll. Klaviere und Orgel sollte man niemals anders aufnehmen, meiner Meinung nach. Das ist so toll, all die Mechanik mitzuhören, zumindest für gewisse Stücke. Das macht einfach, das ist eine gute Idee. Und ja, dann noch Bach und Bieber in ihrer ganzen barocken Pracht, aber dann doch eben so liebevoll, manchmal auch düster gespielt und so intim aufgenommen. Das ist auch so eine tolle Kombination. Dieses Album ist bisher mein Klassikalbum des Jahres und wir hatten schon tolle.
Schon wieder?
Aber Vielleicht einfach nur, weil die Erinnerung langsam schwindet und das Neueste ist immer das Tollste. Aber
du hattest bis am Ende jetzt des Mozart. Jahres werdet.
Ah, ja, okay. Sehr gut. Dann zumindest für das Klassikalbum des Jahres kann ich mich dieses Jahr hoffentlich entscheiden. Mal gucken, was da noch kommt in den nächsten 3 Monaten. 2,5. Ich bin völlig weggeblasen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen, dieses Album aufzunehmen und herauszubringen.
Ja, das finde ich auch. Also diese Frau ist ja im wahrsten Sinne des Wortes mit Händen und Füßen unterwegs, wenn man so will. Also man könnte auch sagen, sie hat alle Hände und Füße voll zu tun. Ne? Sie spielt das ja alles gleichzeitig. Und allein das ist ja schon mal mehr als außergewöhnlich. Und zeigt auch mal wieder, finde ich, wenn man so reinhört, die ersten paar Sekunden, wie gut dieses Album schon wieder produziert ist. Man hört, wie die Orgel arbeitet. Man hört, wie die Fußlagen gespielt werden. Man hört alle Geräusche der Orgel, die die Pfeifen so machen. Man hört, was die Violine so macht, wenn sie gespielt wird. Da quietscht und holzt und tönt es, dass es so nur eine Freude ist, muss ich sagen. Und dann ist da natürlich auch noch die Musik von Ignaz Franz von Bieber und Johann Sebastian Bach. Und ach ja, spielen kann Emmanuel Devon natürlich auch. Und wie sie spielen ja. kann. Das alles macht schon wieder so viel Spaß. Ich muss schon sagen, also was da so in diesem Jahr an klassischen Alben bis jetzt erschienen ist, das ist schon ziemlich toll und macht die Wahl am Ende des Jahres nicht einfacher. Und das ist ja eigentlich, so soll es ja eigentlich sein, ist ja auch schön. Und hier wird gespielt von glasklar bis rau, Solo bis hin zur Orgelbegleitung. Und das sind dann aber auch die einzigen beiden Instrumente, die man hört auf diesem Album. Mehr gibt es auf diesem Album nicht zu hören. Die Inspiration des Ganzen rührt wohl von Nikolaus Bruns her, der genau sowas nämlich schon im 17. Jahrhundert gemacht hat. Und kaum ein paar hundert Jahre später macht Emmanuel Devant das auch. Also tolle Idee, das nochmal wieder aufzugreifen. Und da sie das ja alles auch immer in einer anderen Kirche spielt und die Orgel in den Kirchen ja auch immer woanders ist, sind die Konzerte, die im Rahmen dieses Albums eben stattfinden, einmalig. Weil immer alles einmalig ist. Die Kirche, die Akustik, die Orgel, wo sie steht. Also das ist ganz großartig. Die Künstlerin sitzt natürlich auch immer an anderen Plätzen, an anderen Orten innerhalb dieser Kirche, der verschiedenen Kirchen. Das ist eine tolle Sache. Dann ist mir sofort aufgefallen, dass Bieber noch ein bisschen früher gewesen ist als Bach, nämlich eben in jenem 17. Jahrhundert, von dem ich gerade schon sprach. Und das hört man dann auch. Da wirkt die Renaissance noch ein bisschen nach, finde ich. Das ist schon sehr spannend, weil Bieber hatte ich bis jetzt noch so gar nicht auf dem Radar. Dagegen wirkt Bach ja geradezu modern, ne? So, also das ist ja schon richtig krasser Barock so. Das ist ja natürlich Barock pur. Das ist Bieber zwar auch, aber da ist schon noch so ein bisschen Renaissance mit rein. So. Das finde ich ganz schick, muss ich sagen. Bach wird ja hoch und runter gespielt und Bieber eben halt irgendwie nicht. Und das fand ich schon ganz interessant, den auch mal zu hören. Das ist auch schön, wenn man mal Musik kennenlernt auch. Und mir hat das sehr gut gefallen. Ich mochte das sehr gerne hören. Nun, allein das fand ich alles schon großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und aufgrund der Tatsache, dass es ja alles immer anders ist, ist natürlich auch die Aufnahme dieses Albums einmalig. Klar. Ne? Also, mit dieser Orgel und in dieser Kirche wird sie das nie wieder spielen. Und das ist natürlich in der Kirche aufgenommen. Klar, anders geht's ja nicht. Ja, und was ich auch toll fand, muss ich sagen, sind natürlich erstmal diese tiefen Stimmen, diese tiefen Töne, die die Orgel dem Ganzen hinzugefügt hat. Und was ich auch großartig fand, dass die Orgel von ein und derselben Person gespielt wurde, die eben auch die Geige gespielt hat, weil allein, also jetzt mal unabhängig davon, was das für eine Leistung ist und wie toll das ist, wenn das ein anderer Mensch gespielt hätte, dann hätte der ja auch noch Finger gehabt. Also Hände. Und dann wäre das alles, glaube ich, wieder viel zu dick geworden. Dann hätte die Orgel sich wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund gespielt. Und so bleibt die Orgel schön im Hintergrund und unterfüttert das, was die Geige da so von sich gibt. Und das finde ich richtig cool, muss ich sagen. Das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Technisch brillant, tolle Produktion, tolle Idee. Also ich bin genau wie du total begeistert, muss ich sagen. Ja, ihr ahnt es schon, wir wollen, müssen und dürfen dieses Album natürlich bewerten, weil es im Jahre 2021 erschienen ist. Und ich glaube, es ist nicht so schwer zu erraten, wie wir es bewerten werden.
Nee, das rennt. Das rennt, rennt, rennt.
Ja, also dem schließe ich mich natürlich voll umwunden an. Also wir haben gehört OVNI Barock von Emmanuel Duvin und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Damit kommen wir wie so oft zu etwas ganz anderem. Ja. Wir kommen zu ganz anders. Zu Times of Grace. Das ist eine US-amerikanische Metalcore-Band aus Southampton in Massachusetts, die 2007 gegründet wurde. Sie ist ein Nebenprojekt, sozusagen ein Sandbox-Projekt, haben sie es bezeichnet, zweier Bandmitglieder der Metalcore-Band Killswitch Engage. Die kennen vielleicht der eine oder die andere. Times of Grace blieb jedoch bis 2010 zunächst weitgehend inaktiv und veröffentlichte ihr Debütalbum mit dem Namen The Hymn of a Broken Man erst 2011. Ihr zweites Album, Songs of Loss and Separation, ist jetzt 10 Jahre später erschienen. Und zwischenzeitlich hatte sich die Band getrennt. Dann haben sie dann 2016 doch damit begonnen, neues Material zu schreiben. Und dann hat es auch nur noch 5 Jahre gedauert. Und schon haben wir Songs of Loss and Separation. Und damit zurück zu Herrn Martinsen.
Ja, das ist erstmal eine tolle Stimme, die der Sänger dieses unaussprechlichen Namens hat. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, beim besten Willen nicht. Adam geht noch, aber was dann kommt, um Gottes Willen.
Ja, vor allem, da muss es ja auch amerikanisch noch
aussprechen. Ja, also ich würde das jetzt einfach mal Dutkiewicz.
Genau, wobei singen tut ja Jesse Leach. Das kann man noch halbwegs aussprechen, das geht ja noch.
Auf jeden Fall, tolle Stimme. Da wird gesungen, da wird gegrault, da wird gescreamt. Also, und zwar wirklich also abwechselnd in einem Lied hintereinander, ganz schnell, auch in einer Strophe oder einem Refrain. Total toll. Sehr hübsche Melodien, erinnern zum Teil ein bisschen an Catatonia. Damit bekommt man mich natürlich, klar. Das geht natürlich ganz leicht. Ja, außer eben, dass hier nicht nur klar gesungen wird, sondern eben auch andere Sachen mit der Stimme gemacht werden. Handwerklich auf hohem Niveau. Manchmal erinnert mich das so ein bisschen an Manowar, manchmal so ein bisschen an Tool, manchmal so ein bisschen an Catatonia, manchmal ist da ein bisschen Gegraule, manchmal ist da ein bisschen was von allem. Ja, das macht sie schon zu was sehr Eigenem. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Musikalisch ist das alles melodiös auf allerhöchstem Niveau. Das Album macht Spaß, eine Menge Spaß sogar. Melancholische Melodien. Schlagzeug, Bass und Gitarre sind richtig toll. Ich liebe ja Melancholie und davon bekommt man auf diesem Album eine ganze Schippe. Man könnte, oder einige Leute sagen ja, dass es wäre so, es gibt so eine bisschen flapsige Formulierung für Bands, die solche Musik machen, wie jetzt eben diese Band, also Times of Grace, und zwar nennt man das dann wohl manchmal Wimpy Emo Metal. Das sagen einige dazu.
Ja. Das ist Metalcore, ja.
Ich finde ja, das Album ist sehr durchdacht und macht, was es macht, ganz toll. Und ich bin ja sowieso bekennender, jammerlappiger Warmduscher-Waschlappen. Insofern ist das für mich sowieso genau das Richtige. Also habe ich da gar keine großartigen Punkte, die mich da nerven. Ich finde aber, man wird dem Album nicht ganz gerecht, wenn man das in diese Ecke schiebt. Ich finde, da sind sehr viele musikalische Ideen drin, die es wert sind zu entdecken. Ich finde nämlich auch die Atmosphäre, die geschaffen wird, hier sehr schön. Die finde ich sogar herausragend. Das ist ein richtig tolles Album. Ich hatte richtig viel Freude an diesem Album.
Das klingt gut. Und ich kann mich an vielen Punkten nur anschließen, wie so oft. Wir haben hier ja in gewisser Weise oft Metal und Metalcore, wie er im Buche steht. Du sagtest schon, es jammert und es ist klar, es ist auch ein bisschen melodramatisch, so wie sich das für Metalcore gehört. Das hat was für sich, wenn es musikalisch was kann, und das kann dieses Album. Es growlt, es schrebbelt, es wird sich oft auch schön bierernst genommen. Das waren vielleicht die Manowar-Momente, die du beschrieben hast. Es wird gejammert, dann werden wieder die Fäuste in die Luft gestreckt. Aber das funktioniert alles auf einem schönen, hohen musikalischen Niveau. Insofern finden Metalcore und Metal-Fans hier sicherlich einige tolle Songs. Ich glaube, auch auf Festivals wird diese Band wunderbar abgefeiert werden, sollte es die wieder funktionierend geben nach Corona. Oder mit Corona, aus irgendwelchen Gründen. Aber auch durchaus kann man das mal zu Hause aufdrehen. Es ist halt im Metalcore, ich finde, das hat so eine kathartische Wirkung, eben durch diese Jammerlappigkeit, die ja hier gar nicht im Vordergrund steht. Es ist aber einfach nur, es ist einfach so ein ehrliches Bejammern der schlimmen Dinge die entweder in der Welt oder auch in der Welt und im eigenen Kopf vor sich gehen. Und ich finde es sehr wichtig, auch einfach das ehrlich mal zu bejammern, statt immer nur irgendwie ironisch zur Seite zu schieben. Ich glaube, das ist was, was wir in dieser Zeit durchaus brauchen. Uns nicht nur davon zu distanzieren, sondern es einfach mal durchzuziehen. Und dann noch in so toller musikalischer Form, darf man machen. Nun hatte ich das Problem, dass viele der Songs meine Aufmerksamkeit nicht so richtig halten konnten. Nichts davon ist schlecht. Die Balladen haben mich zwischendurch eher ein wenig gelangweilt. Die waren vielleicht auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weiß ich nicht. Dann gibt es wieder tolle Songs. Also Far From Heavenless zum Beispiel war für mich so ein bisschen der Star des Albums. Und natürlich, der eigentliche Star des Albums, auch da kann ich mich nur anschließen, war der Gesang von Jesse Leach, dickes Plus. Der ist wirklich unheimlich perfekt. Technisch zum Niederknien, wie er auch wechselt, zwischen dem sehr, mit seiner tollen Stimme auch einfach wechselt zwischen Gesang und Growlen. Die haben so eine ganz tolle Balance, wie die Melodie und die Härte von Metal miteinander interagiert. Das funktioniert wirklich gut. Insofern, dieses Album, kann ich nur sagen, ist wirklich sehr gut. Ich fand es jetzt nicht unbedingt spektakulär, wie das ein oder andere, ich glaube, von Tool hatten wir so ein tolles Album zuletzt. Ich weiß es nicht mehr. Der Vergleich ist mir auch eingefallen. Ah nee, Tool war Blödsinn, genau. Ah, völlig vergessen. Gedächtnis gehabt. Ja. Wer war denn nochmal so toll?
Katatonia. Ja, Katatonia,
egal. Genau. Ich habe mich öfter auch noch erinnert gefühlt hier an Shinedown zum Beispiel. Hin und wieder gab es auch so kleine Pearl Jam-Momente. Mhm. Also durchaus klasse. Ja, also ist schwierig, denn bei jedem Hören hat dieses Album ein bisschen mehr von sich offenbart und ich mochte das ein bisschen mehr. Von daher glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, jetzt kommt es zwar noch nicht auf meiner Longlist für die Alben des Jahres, aber das könnte sich noch ändern. Schauen wir mal, wie es sich so entwickelt im Laufe des Jahres, des restlichen Jahres. Und weil es 2021 erschienen ist, müssen wir es auch jetzt schon bewerten.
Ja, also für mich rennt dieses Album. Ich finde das super.
Sehr schön. Ja, ich gebe ihm mal ein schnelles Läuft. Ich bin mal erst noch verhalten. Mal schauen, ob sich da noch was tut. Also, wir haben gehört Songs of Loss and Separation von Times of Grace. Und es gab ein Rennt von der Martinsen und ein Läuft von mir.
Und damit kommen wir zum dritten Album in dieser Sendung. Wir kommen zu Thirstier und wir kommen zu Taurus. Nun, Taurus ist eine US-amerikanische Indie-Rock- und noch viel mehr Sängerin und Songwriterin, die eigentlich Mackenzie Ruth Scott heißt. Sie kommt aus Orlando in Florida und hat schon in jungen Jahren angefangen, sich vom Broadway-Theater beeinflussen zu lassen. Ihre Live-Auftritte sind sehr dramatisch und sie glaubt, dass das eben genau darauf zurückzuführen ist, eben auf diese Erfahrung mit dem Broadway-Theater, diese frühen Erfahrungen mit dem Musiktheater. Sie hat auch Brandi Carlile und Fleetwood Mac als wichtige Einflüsse auf ihren Stil genannt, aber nicht nur Musik ist wichtig für Taurus, sondern sie schreibt auch Gedichte und Kurzgeschichten und da ist wohl ihre Lieblingsautorin Sylvia Plath und die wiederum hat sie dann zu vielen ihrer Werke inspiriert. Nun, Thirstier ist das Nachfolgealbum vom 2020er Album Silver Tongue und das war in dieser Sendung auch schon Thema, das haben wir schon besprochen. Dieses Album wurde aufgenommen im Herbst 2020 in den Middle Farm Studios im Südwesten Englands. Das Album wurde von Taurus selbst mit ihrem langjährigen Mitarbeitern Rob Ellis und Peter Miles produziert. Frau Eichler.
Ja, Taurus, das ist wild. Das ist ausdrucksstark, das ist ein schweres Wort. Sie hat eine tolle Stimme und auch eine tolle Stimmung. Sie macht eine Party auf diesem Album, also nicht im Sinne von fröhlich, sondern einfach im Sinne von, sie haut einfach raus. Das macht einen Spaß, ihr zuzuhören. Das ist genauso Stadion geeignet wie Tanzen im Wohnzimmer geeignet. Das ist richtig rockig, ohne Ende. Das ist mal sehr glamourös, das ist mal etwas indiger, aber selten. Es ist mal punkig. Manchmal wird es etwas balladig und dann geht es auch mal Richtung Emo, aber überhaupt nicht. Das ist einfach Rock, Rock, Rock und sie haut raus ohne Punkt und Komma. Manchmal auch ohne Reim und Metrum. Ich habe mir irgendwann mal notiert, so, wer braucht schon Regeln, wenn man eben mehr zu sagen hat, als in den Vers passt. Aber bei ihr passiert das so oft, dass das definitiv als Stilmittel durchgeht, vor allem wenn man weiß, dass sie Sylvia Plath-Fan ist. Es wird einfach sehr lyrisch und sie benutzt, ja, sie quillt fast über vor Silben manchmal und das gibt dem Ganzen nochmal eine speziell poetische Note. Passt hervorragend in dieses punkig-rebellige Rock-Ding, was sie par excellence macht. Das ist ein wirklich hervorragendes Album für jeden, der es gerne schrebbeln hört und sich in die Menge schmeißt. Wahnsinn, wie viel Energie diese Frau in dieses Album gesteckt hat.
Ja, Wahnsinn. Ja, schon wieder Rock. Diesmal allerdings ohne Heavy und ohne Metal. Eher so mit ein bisschen mehr Pop gemischt. Wir sind also sehr viel radiotauglicher unterwegs und wir sind auch sehr viel 2020erer unterwegs. Hier wird Rock und Pop mit elektronischen Dingen geschickt gemischt und das wird dann auch schon beim ersten Track Are You Sleepwalking klar. Es hört sich bisweilen für mich ein bisschen gewollt an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann zum Teil auch schon mal bei NDR 2 oder WDR 2 laufen, so einige Sachen. Macht dann aber auch immer wieder überraschende Dinge in den Songs. Hier ein schiefer Ton, da ein bisschen Gequietsche in der Stimme und manchmal auch Gekreische und so. Das macht das Ganze schon recht abwechslungsreich. Und auch der Indie kommt nicht zu kurz. 35 Minuten ist es kurz. Da spricht natürlich eigentlich im Prinzip auch erstmal nicht gegen das Album, sondern im Gegenteil. Ich finde aber, sie versucht, ein paar Menschen auf einmal musikalisch zu bedienen. Das ist dauerhaft auf nicht so ganz mein Fall, finden. Also manchmal ist die Musik mir dann trotz ihrer Vielfältigkeit auch ein bisschen zu generisch. Das ist vielleicht das, was ich mit NDR 2 und WDR 2 meine. Das ist alles so gemacht. Ich weiß nicht, sie will, das ist so, ich mag alle glücklich machen Musik. Und das ist mir dann so ein bisschen wenig. Da helfen mir auch die 35 Minuten nicht mehr. Das ist dann zum Teil zum Beispiel Coldplay. Big Leap erinnert mich total an Coldplay. Das ist ja auch okay, mehr dann aber auch nicht. Sie bricht dann ganz hübsch mit den ganzen Stilen. Hook from a Dinosaur hört sich an wie Weezer zu besten Zeiten. Dann bei Kiss the Corners wird es dann auf einmal sehr elektronisch. Keep the Devil Out soll dann wohl sowas ähnliches wie Industrial Rock darstellen. Ich weiß nicht, das ist so, man sagt hier oben ein Hut und jede Derb. Also ein Hut aus jedem Dorf. Das ist mir ein bisschen zu wischiwaschi gemischt Warenladen. Also ich weiß nicht, mir fehlt irgendwie auch der rote Faden in diesem Album. Mir ist das alles zu Durchschnitts-Pop, wenn auch mit Electronic, zu Durchschnitts-Indie, zu Durchschnitts-Rock, wenn auch Alternative. Das ist mir zu kuddelmuddelig. Ich habe das Gefühl, sie hat gedacht, ich mache jetzt mal für alle was, irgendwas wird schon einschlagen. So, irgendwas klappt schon. Also entweder das oder sie wusste einfach nicht, was sie machen wollte auf diesem Album, wo sie hin wollte damit. Also nee, wirklich, also so geht das nicht. Das Album hat ja auch überhaupt keine Dramaturgie, das hat keinen Anfang und kein Ende. Also es steht auch irgendwie für nichts, finde ich. Also für mich, Entschuldigung, aber dieses Album ist für mich ein einziger Blödsinn. Von vorne bis hinten schlicht Blödsinn. Es tut mir leid.
Ich sehe schon, das Tanzargument zieht nicht.
Was will denn dieses Album von mir jetzt?
Tja, das kann ich dir auch nicht
sagen. Also, es ist aber auch kein wirklich, wenn ich mir die Songs angucke auf diesem Album, da ist ja kein Song drauf, bei dem ich sage, die sind ja alle nicht schlecht. So, handwerklich ist das ja gut. Nur, ich könnte dir jetzt zum Beispiel in einer Woche schon nicht mehr sagen, was hier für Songs drauf sind. Also, weil nichts raussticht. Alles, was sie macht, ist gut und solide. Aber das reicht für mich nicht für ein Album. Und wenn es auch nur 35 Minuten lang ist, also bei allem Respekt, das ist wischiwuschiwaschi, finde ich. Ich will ihr nicht die Energie absprechen und dieses alles, aber ich kann mit diesem Album tatsächlich nichts anfangen. Ja, das
ja, so ist das manchmal.
Wie es ist. Ja, nun müssen wir dieses Album, weil es im Jahre 2021 erschienen ist, natürlich auch noch bewerten.
Ach, das kriegt von mir ein nettes Läuft. Doch, ist kein Meisterwerk, aber hat mir gefallen.
Ja, ich kann mit diesem Album wirklich tatsächlich nichts anfangen und gebe diesem Album entsprechend ein Steht. Also, wir haben gehört Thirstier von Torres und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Steht von mir. Ich bin in letzter Zeit so streng, das gefällt mir.
Müssen wir auch mal sein, sonst haben wir Steht immer viel zu selten verwendet, also eigentlich gar nicht. Das geht ja so auch nicht. Wir wenden uns jetzt dem Wein zu.
Und dem Schinken.
Und dem Schinken und dem Ziegenkäse und dem Brot, ja. Genau. Wir kommen erstmal zum Weingut am Stein. Das wurde 1890 von der Familie Knoll in Würzburg gegründet. Mhm. Und es wird seit den 90er Jahren in der 5. Generation von Sandra und Ludwig Knoll betrieben. Seit 2006 wird nun ökologisch angebaut und seit 2008 sogar biodynamisch.
Ja.
Was auch immer. Also ja, also jedenfalls Bio-Wein, wunderbar. Wir haben nun einen
zum Beispiel.
Ah, also links gedreht im Mondschein.
Ja, ja.
Entschuldigung, nein. Nein, manche Sachen sind tatsächlich wichtig, was sie machen, aber manche Sachen sind auch sehr interessant.
Ja, genau.
Um es so auszudrücken. Mhm. Wir haben jetzt einen Silvaner hier, den Guts-Silvaner. Mhm. Das sei der Einstiegs-Silvaner, das war ein Gutes am Stein. Er wird mit 11,5 Volumenprozent in die Flaschen gefüllt. Und ja, was ein Gutswein ist, das werden wir sicherlich gleich erfahren, richtig? Mhm.
Ja, also dazu müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, was denn so überhaupt Weine, wie die überhaupt so eingeteilt sind. Also zunächst einmal gibt es Güteklassen. Ganz einfach, ganz unten. Das sind erstmal die Voraussetzungen. Es gibt den deutschen Wein. Der heißt einfach nur deutscher Wein. Und das bedeutet nichts anderes, dass 100% der Weintrauben aus Deutschland kommen müssen. Das ist eigentlich alles. Mehr muss dieser deutsche Wein nicht erfüllen. Aus welcher Region das zusammengewürfelt wurde oder sonst irgendetwas, ist egal. Dann gibt es den Landwein. Da müssen 85% Weintrauben aus einer bestimmten Region sein. Wird jetzt also schon ein bisschen genauer. Dann haben wir den Qualitätswein und den Prädikatswein. Da ist es so, dass 100% der Weintrauben aus einem bestimmten Anbaugebiet kommen müssen. Das verbindet Qualitätswein mit Prädikatswein. Beim Prädikatswein, und das ist das, mit dem wir uns hier beschäftigen, alle anderen könnt ihr eigentlich im Grunde genommen direkt wieder vergessen, da ist auch jegliche Art von Anreicherung verboten. Außerdem ist es so, dass bei Qualitätswein und Prädikatswein eine amtliche Qualitätsweinprüfung stattfindet. Aber wie gesagt, deutscher Wein, Landwein und Qualitätswein könnt ihr gleich wieder vergessen. Wir kümmern uns ab jetzt nur noch um den Prädikatswein. Und dieser Prädikatswein, da gibt es jetzt erstmal, ja, wiederum verschiedene Abstufungen, wenn man so will. Die habt ihr auch alle schon mal gehört. Also, der Prädikatswein fängt an beim Kabinett. Der Kabinett soll sein leichte, trinkfreudige Weine mit wenig Alkohol aus reifen Trauben. So, das ist ein Kabinett. Das ist die einzige Voraussetzung. Spätlese, sagt schon der Name. Da werden einfach die Trauben später gelesen, also sie sind reifer. Das führt dann zu trockenen oder auch zu Weinen mit Restsüße. Also die müssen nur später gelesen werden, das reicht schon, um den Wein als Spätlese bezeichnen zu dürfen. So, dann gibt es die Auslese. Und bei der Auslese darf nur vollgereiftes Lesegut verwendet werden. Und bei der Auslese werden im Gegensatz zur Spätlese unreife Trauben aussortiert. Das heißt, bei der Spätlese werden die zwar später geerntet, aber das, was geerntet wird, da kann dann auch irgendwas drin sein, was noch nicht ganz reif ist. So, bei der Auslese nicht mehr. Da darf das nicht mehr sein. Jetzt kommen wir dann noch zu den ganz krassen Sachen. Da gibt es einmal die Beerenauslese. Das ist dann schon die erste edelfaule Beere. Das hört sich erstmal nicht so lecker an, ist aber ziemlich cool, weil da geht es nämlich um die Botrytis Cineria. Das ist ein Pilz. Und dieser Pilz, der sozusagen, ja, der ist so um die Beerenhaut herum. Das habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Wenn die nicht mehr grün sind, sondern um so ein Pelz drumrum. Und das ist dann eben genau das. Die werden sozusagen überreif gelesen. Und das führt dann zu voll fruchtigen und meist auch schon Weinen, die ein bisschen Restsüße haben. Dann kommt die Trockenbeerenauslese. Das ist dann noch eins weiter. Da geht es ebenfalls um edelfaule Beeren. die so lange am Stock hängen, dass sie zu Rosinen eintrocknen. Und das sind dann wirklich sehr süße Edelweine, die sehr lange lagerfähig sind auch und die auch echt ein paar Euro kosten. Aber die sehr, sehr lecker sind. Naja, und dann gibt es halt noch den Eiswein, das ist dann sozusagen die Spitze des Eisberges. Das sind dann Trauben, die erst geerntet werden, die nicht faul sind, das sind gesunde Trauben, die werden gelagert bis zum ersten Frost. So, dann bleiben die also am Stock, gefrieren und werden dann gefroren, von Hand gelesen und gekeltert. Und das sind dann auch Süßweine, Edelsüßweine. Das sind die Sachen, die es gibt. Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese und Eiswein. So, das ist sozusagen die Herstellungsart. Das ist sozusagen, wann man die Trauben liest und in welchem Zustand man die liest und weiß der Geier was nicht alles. Was ihr auch alle schon mal gehört habt, ist trocken, halbtrocken, lieblich, süß. Kennen wir auch alle. Trocken ist so gut wie keine Restsüße. Halbtrocken ist, ja, halt ein bisschen Restsüße. Lieblich ist auch klar. Die sind halt noch süßer als halbtrocken, aber noch nicht so süß wie süß. Das darf man nicht durcheinander kriegen. Lieblich ist nicht süß. Lieblich wird zwar als süß wahrgenommen, aber überlieblich gibt es auch noch süß. Es geht also von trocken über halbtrocken zu lieblich und am Ende dann süß. Das ist dann sozusagen die Folge von dem, wie man erntet und wann man erntet und in welchem Zustand man die Trauben erntet und so weiter. Das ist dann, was dabei rauskommt. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gefragt hast. Es gibt auch noch die sogenannten Lagen oder die, naja, also das gibt noch eine andere Klassifikation. Und da geht es nach Herkunft. Da geht es jetzt also nicht mehr darum, wie der Wein gelesen wurde und wann der Wein gelesen wurde und was dabei hinten rauskommt, sondern da geht es darum, wo. Und beim Gutswein, das ist ja das, mit dem wir es hier zu tun haben, stammt der Wein aus gutseigenen Lagen. Man könnte also sagen, es ist ein Single Malt. Also, ne, im übertragenen Sinne. Kommt also von einem Weingut. Beim Ortswein, das ist jetzt einer da drüber, da spiegelt sozusagen dann dieser Wein die regionalen Gegebenheiten der Gemeinde wieder, also irgendwas Gebietstypisches. Das wäre zum Beispiel in Franken der Silvaner oder an der Mosel der Riesling und so weiter. Also was typisch ist für diese Gegend. Das wäre dann der Ortswein. Dann gibt es die erste Lage und da geht es um die typische Rebsorte und die wird aber von Hand gelesen, die wird selektiert und dieser Wein darf auch erst im Folgejahr vermarktet werden. Also der ist dann auch erst, kommt erst im Jahr darauf in die Supermärkte beziehungsweise in die Online-Geschichten oder auch eben in den Online-Shop des jeweiligen Gutes. Und dann kommen wir zur großen Lage. Das ist dann sozusagen die Spitze des Ganzen. Das sind dann die hochwertigsten deutschen Weinberge, die wir so haben. Die Erntemenge ist sehr begrenzt. Meistens trockene Weine oder eben diese Bärenauslese, Trockenbärenauslese oder Eiswein oder weiß ich nicht was. Es gibt dann in dieser großen Lage auch noch die ganz tollen Weine und das ist dann das große Gewächs. Das sind sozusagen die Grand Crus, wenn man so will. Also die Top of List, das Himalaya. So, und da wird natürlich selektiv von Hand mindestens der Qualität einer Spätlese gelesen, also sprich, da wird alles ausselektiert, da ist nichts mit einfach durcheinander matschen und so, das geht nicht. Und die Vermarktung darf auch erst am 1. September des Folgejahres stattfinden. Bei der ersten Lage hatten wir ja gerade noch den April gehabt. Also das ist fast ein Jahr später. Die sind also schon mal ein Jahr alt, bevor man die überhaupt kaufen kann. Und bei Rotwein ist es so, dass sie mindestens 12 Monate im Holzfass gereift sein müssen. Also das sind jetzt eine Menge Informationen gewesen. Ihr könnt das ja noch mehrmals nachhören. So schwer ist es eigentlich nicht. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, es gibt verschiedene Arten, den Wein herzustellen. Also zu lesen und herzustellen. Das ist dann Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese und Eiswein. Dann gibt es eben trocken, halbtrocken, lieblich und süß. Das ist auch nicht so schwer. Und es gibt eben den Gutswein, den Ortswein, die erste Lage und die große Lage und dann eben das große Gewächs. So, das ist eigentlich alles. Und für mehr, mit mehr möchte ich euch für heute nicht belästigen. Das war schon Input genug für heute.
Wieder was gelernt.
Genau.
Sehr schön.
Und das jetzt ist, dieser Silvaner heißt Gutssilvaner. Silvaner ist typisch für Franken. Das ist ein der Frankenwein schlechthin. So. Und Silvaner ist eben eine helle Traube, die zu Unrecht hinterm Riesling steht, finde ich, und so ein bisschen im Schatten des Rieslings steht. Ich persönlich finde ihn angenehmer, weil er meiner Meinung nach, naja, also der Silvaner, wenn du als Winzer in irgendwas falsch machst, dann gibt der Silvaner das sofort wieder. Wenn du irgendwas richtig machst auch, aber der verzeiht keine Fehler. Das heißt, alles, was du gut machst und was du schlecht machst, das schmeckst du in dem Wein. Das gibt er sofort weiter. Das nächste Problem beim Silvaner ist, die Trauben sind sehr eng. Das führt dazu, dass die sich manchmal so ein bisschen im Weg sind. So, die sind so eng, dass einige davon aufplatzen. So, manchmal. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Also das ist ein Problem, was der Silvaner hat. Und er verpilzt auch schnell mit Pilzen, die man nicht haben will. Also das ist nicht so einfach. Dafür hat er nicht ganz so viel unangenehme Säure. Das ist für manche Menschen ganz wichtig. Für viele Menschen ist der Riesling manchmal ein bisschen zu krass. So, also magentechnisch auch. Insofern ist der Silvaner da so ein bisschen angenehmer. Und ich finde, er ist auch der bessere Essensbegleiter, aber das ist alles, es gibt keine Regeln. Also, aber es gibt Regeln in diesem Podcast. Ich glaube, wir sollten mal verrichten. Oh ja. Also normalerweise haben wir ja immer gesagt, der Outback sieht aus wie ein Riesling. Ne? Der sieht jetzt aber gar nicht aus wie ein Outback hier. Das ist ein bisschen hauchdunkler.
Der ist schön hell.
Ja, ein hauchdunkler als der Outback 10. Ja. Dann wollen wir mal verriechen.
Sehr fruchtig und sehr hell. Der riecht hell. So hell, wie er aussieht.
Ja, ich finde, der hat erst eine... Wenn man das erste Mal riecht, ist er erstmal würzig. So ist es bei mir. So, und dann kommt auf einmal eine richtig reife Birne durch. Und ein reifer Apfel und Quitte. Aber der bleibt auch ein bisschen würzig. Da ist immer so eine Würzigkeit drin, so eine Salzigkeit, ein Hauch Vanille.
Ja, ein Hauch, ne? Da ist echt viel Apfel und Birne und halt so helle Früchte und Saft. Also es hat ja diese Saftsüße durchaus.
Total, totale Saftsüße, ja. Ein bisschen Hefe und ein bisschen Rauch. Ich weiß nicht, ob der irgendwie im Fass gelegen hat oder ich weiß nicht, aber so
ich, Rauch?
Ja.
Kommt das aus deinem Glas?
Nee.
Gar nicht. Ha, okay.
So eine Eichenwürze halt. Ja, eine total süße Birne. Und kaum Säure. Das ist ganz spannend, das wird sich gleich ändern. Mhm. Ja, ich, also tolle Nase. Lecker. Ah, herrlich. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, dann können wir ja einfach Prost sagen, ne? Oder zum Wohl, oder?
Genau, zum Wohl. Das ist erstaunlich lecker, dafür, dass es ungefähr das Gegenteil von dem ist, was ich sonst gerne trinke. Aber dieses hellsaftige, das fühlt sich so ein bisschen sprudelig an, ist es natürlich gar nicht. Aber wie nennt man das dann? Ich weiß es nicht. Also so spritzig irgendwie kommt es rüber im Mund. Passt aber schön in die Jahreszeit. Die Birnen haben ja gerade wieder Saison anscheinend. Von daher, gute Sache. Kann ich mir auf jeden Fall hervorragend vorstellen zu so einer wunderbaren Gemüseplatte mit Lachs oder so. Irgendwas Helles. Helles, fruchtig, Lockeres oder ein Salat mit Hähnchen oder mit Schafskäse oder so. Ist wirklich merkwürdig. Es hat so was Spritziges. Es prickelt so richtig auf der Zunge. Merkwürdig.
Ja, also im Mund Halleluja-Effekt. Weil auf diese Säure ist man gar nicht vorbereitet, finde ich. Dann wird er wieder fruchtig, weil die Säure geht relativ schnell weg. Und dann kommt die Birne und der Apfel und die Quitte wieder durch. Wenn man ein bisschen wartet, auch noch so, die Säure bleibt hinten an den Seiten der Zunge. Da steht die so rum und vorne kommt die Frucht immer weiter durch. Und wenn man ein bisschen wartet, kommt auch die Vanille wieder. Und ich finde, im Mund hat das auch sowas von grüner Paprika so ein bisschen. Das hat es auch, wenn man den das erste Mal riecht. So was schön Knackiges, so was dieses Würzige halt. Und wenn man dann lange genug wartet, dann hat man auch wieder dieses leicht, diesen Hauch, ob es vom Fass ist oder ich weiß nicht, was es auch immer ist, muss man nur ein bisschen Geduld haben. Dann hat man dieses würzig, was auch immer es ist, eichig, rauchige, weiß ich nicht, was es ist. So ein Hauch Phenolik, so. Und das Schlimme bei diesem Wein ist, wie das ja so bei vielen Silvanern ist, ja, der ist gefährlich. Der ist gefährlich, der hat wenig Alkohol, 11,5 Alkoholvolumenprozente, ist natürlich super. Und dieser Wein hat, wie man so schön sagt, Trinkfluss. Das ist, da will man mehr von. Und das kann ja für einen Wein nichts Schlechtes sein. Und wir sprechen hier vom ganz normalen Gutswein. Also das ist ein ganz, ganz, ganz einfacher Silvaner und ich finde den richtig gut. Dafür, dass er so in Anführungszeichen einfach ist.
Ja.
Ich labe mich ja schon die ganze, also.
Du schmatzt uns jetzt einen voll, wunderbar.
Das passt zu diesem Ziegenkäse, der ja sehr mild ist, also sehr, sehr junger ist Ziegenkäse, mit dem Schinken und Brot. Also ich habe hier so ein Schwarzbrot eben, sehr frisches. Das passt richtig gut. Je nachdem, wie der Riesling so ausgebaut ist, je nachdem, welche Lage er gerade hatte, wo er gerade angebaut wurde, da können wir nächste Sendung nochmal was dazu sagen, wo man so, was es so für Regionen gibt in Deutschland. Also je nachdem, ob er eher auf der, in Anführungszeichen, eher auf der etwas üppigeren Seite ist oder ob der auf der etwas schlankeren Seite, kann man den eigentlich auch zu fast allen Gerichten als Essensbegleiter zu sich nehmen oder eben ganz einfach auch nur so trinken, weil der hier, macht eigentlich alles mit und ich muss sagen, hier ist der Preis von um die 10 Euro rum, aber sowas von gerechtfertigt, auch wenn man das Handwerk betrachtet und die Arbeit, die dahinter steckt.
Tja, dann können wir uns doch mal versuchen auf eine Bewertung irgendwie nicht zu einigen, sondern eine zu finden. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Wein machen soll, denn er ist offensichtlich lecker dafür. Weißt du, es ist so gar nicht ein Wein, den ich kaufen würde. Einfach aus persönlichem Geschmack heraus.
Ja, ich hingegen finde den super. Also für mich ist das ein einfacher Wein, ein schöner Wein, ein guter Wein. Ich versuche mich nur, so weit es geht, irgendwie zurückzuhalten und nicht ganz in die Vollen zu greifen. Das mache ich natürlich auch nicht. Aber der kriegt von mir auf jeden Fall 5 Punkte.
Dann kriegt er von mir 4, glaube ich. Ja, doch, weniger wäre nicht angebracht, dann ist er durchaus gut. Er kriegt 4 Punkte von mir. Dann können wir nur noch zusammenfassen. Der Gutsilvaner vom Weingut am Stein wurde von uns genossen und hat 5 Punkte von Herrn Martinsen bekommen und 4 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es beim nächsten Mal auch wieder Musik und Wein.
Ja, wir haben zum Beispiel Dark Matters von The Stranglers dabei. Wir haben auch die Symphonien 1 und 3 dabei. Und zwar haben wir die dabei von Lawrence Ikibi, vielleicht wird er so ausgesprochen, und dem Insular Orchestra. Und für alle, die uns nicht übers UKW hören, werden wir noch einen ganz anderen Wein probieren, nämlich den Sauvignon Blanc von Florian Moyi.
Welche Album haben wir?
Zwei Stück bisher.
Ach so, okay.
Eines hat sich verschoben, vielleicht müssen wir da nochmal in dem Programm wühlen, da können wir bestimmt noch was vorziehen.
Ja, genau, da können wir bestimmt noch was vorziehen.
Lasst euch überraschen, was unser zweites Album wird.
Ja, und lasst euch überraschen, wie die arme Frau Eichler auch jetzt noch Sauvignon Blanc trinken muss. Ich fürchte nämlich, der wird noch weniger deinem Gusto entsprechen.
Ich werde mich hoffentlich danach rächen können. Schauen wir mal. Was der Winzer meines Vertrauens so hergibt.
Ja, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.